und herzlich willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Heute stelle ich nicht die Frage weiß oder rot, sondern schwarz oder mit Milch. Es ist mittags in Salzburg und mir gegenüber sitzt jemand, dessen Element ganz klar die Luft ist. Leonardo da Vinci fasst sein Lebensgefühl perfekt zusammen. Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln, mit den Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen. Mein Gast ist Fallschirmspringer, Wingsuit-Flieger und Basejumper. Die Rede ist von Marco Waltenspiel.
Grüß dich.
Hi Marco.
Servus Amelie.
Läufst du wirklich über die Erde und schaust immer in den Himmel?
Recht viel, ja. Also man ist halt die ganze Zeit am Schauen eigentlich. Also wenn ich jetzt irgendwie mit dem Auto fahre oder irgendwie im Gebirge bin, man schaut halt immer, wo ein Sprung ist oder ob da irgendwo was geht.
Und auch so Wolken beobachten und Wetter beobachten, ist das Teil von deinem Leben geworden?
Ja, Wolken und Wetter beobachten, das läuft irgendwie so nebenbei. Das ist mir nicht so bewusst, sage ich mal. Außer es ist jetzt irgendwie ein riesiger Turm irgendwo, wo man sich halt dann vorstellt, dass man den mit der Wingsuit abfliegt oder so. Aber es ist eigentlich mehr, dass ich im Gebirge schaue, wo man runterspringen kann.
Das heißt, du lebst es jetzt schon vollkommen. Wie kann man sich denn vorstellen, Wingsuiter zu werden oder Fallschirmspringer oder Basejumper? Wie funktioniert das als normaler Mensch?
Puh, also Bei mir war es so, dass halt ich bin am Flugplatz aufgewachsen. Also mein Dad ist gesprungen und seitdem ich eigentlich ein kleiner Bub bin, war ich halt jedes Wochenende am Flugplatz mit dem Papa, er hat irgendwelche Bewerbe gemacht, ist springen gewesen. Und von dem her war es eigentlich, es war nie so, dass ich, okay, ich weiß von Anfang an, dass ich das machen will. Ich wollte mit 13 schon zum Springen anfangen, dann hat es geheißen, nein, das darfst du nicht. Dann habe ich mich irgendwie komplett rausgenommen, 2 Jahre lang, bis halt dann mit 15 so weit war, dass ich zum Springen anfangen habe dürfen. Und ja, von dem Zeitpunkt an war es eigentlich, ich habe nichts anderes mehr gemacht. Ich habe nebenbei gejobbt, habe meine Lehre gemacht, habe einfach so viel Bewerbe gemacht, wie es nur irgendwie gegangen ist und hab das eigentlich auch nicht mehr aufgehört.
Was hast du für eine Lehre gemacht? Das wusste ich gar nicht.
Ah, ich bin Elektrotechniker.
Elektrotechniker?
Ja. Oder ich war Elektrotechniker.
Hast du irgendwann mal den Moment gehabt, wo du dachtest, da will ich wieder zurück?
Na, also es hat mich einmal ganz kurz wieder zurück geschmissen in das Elektrotechniker-Berufsleben, sage ich mal. Das war nach dem Militär, also ich war 2 Jahre im Leistungssportzentrum für als Fallschirmspringer. Und wo das dann vorbei war, nach die 2 Jahre, habe ich halt irgendeine Arbeit gebraucht. Ich habe halt Geld gebraucht, dass ich weiterspringen kann. Und da war ich dann kurz einmal wieder in einer Firma, was halt einen Elektrotechniker gebraucht hat. Das ist aber nicht lang gegangen, weil mir relativ schnell bewusst worden ist, dass das nichts mehr für mich ist. Und dann war es eigentlich so in Bars arbeiten und springen. Bis dann eben 2008 ist eigentlich dann losgegangen, dass halt Red Bull an mich herangetreten ist. Und mich gefragt hat, ob ich das hauptberuflich machen will, weil sie wollen ein Profiteam zusammenstellen.
Das heißt, du warst der Erste im Profiteam von Red Bull dann?
Ja, es hat ja vorher schon mal einige Teams gegeben, so mit Uli Gegenschatz, Hannes Ach und so. Aber das ist schon länger her und wo dann quasi wieder eins gegründet worden ist, 2008, war ich am Anfang dabei, ja genau.
Wie finanziert man sich denn sowas? Weil wenn man jetzt als Menschen, die das anhören, einen falschen Sprung, das ist ja teuer mit dem Equipment und Flugzeug. Wie hast du das gemacht?
Ja, also wo ich es noch nicht hauptberuflich gemacht habe, war es halt wirklich so, dass es halt 5 Tage die Woche, ich habe im Flip gearbeitet in Salzburg und Gastro oder in einer Bar arbeiten ist eigentlich vom Geld her ganz gut, aber geht auf die Substanz mit der Zeit. Und von dem her war das halt dann das Glück, dass ich halt dann einen Sponsor gehabt habe, der was das unterstützt hat und dass ich das dann halt nicht mehr machen habe müssen. Genau, und das ist dann eigentlich immer so weitergegangen. Also wir haben halt geschaut, dass wir den Sport vorantreiben. Wir haben ein recht cooles Team gehabt. Das hat sich dann nach ein paar Jahren wieder verändert, weil ein paar Leute aufgehört haben und der Marco Fürst, also mein Teamkollege und ich, haben dann quasi ein neues Team zusammengestellt. 2014 war das und genau, und so wie wir jetzt aufgestellt sind, ist es eigentlich so, wie ich es immer vorgestellt habe.
Und wie bringt man so einen Sport voran? Weil ich meine, ich weiß, man braucht ein Flugzeug, um springen zu gehen. Aber du musst ja auch Trockenübungen machen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, Trockenübungen in dem Sinn, du musst halt springen. Also es geht, alles, was man gut machen will, muss man dauernd machen. Also immer trainieren, viel in der Luft verbringen. Es gibt schon Möglichkeiten als Trockentraining, also so Windtunnel, wie in Wien steht einer und in München stehen zwei und so, da machst du halt, das ist ein Freifallsimulator. Das ist aber eher so Techniktraining und so. Es gibt in Stockholm auch einen Tunnel, wo du mit der Wingsuit drinnen fliegen kannst. Den gibt es noch nicht so lang, aber ist auch sehr, sehr technisch und echt cool. Da kann auch jeder reingehen. Und genau, also es ist einfach wichtig, dass man dranbleibt und was wo man hin will und was man machen will.
Wie viele Sprünge hat ein Marco Waltenspiel mittlerweile?
Ein Marco Waltenspiel weiß nicht, wie viele Sprünge das er mittlerweile hat. Aber
schreibst
er schätzt,
du kein Flugbuch mehr?
Nee, nicht mehr so. Aber ich schätze, ich bin jetzt so bei 9.000 bis 10.000 Sprünge.
Wow.
Um den Dreh.
Aber hast du noch das gleiche Gefühl wie am Anfang oder verändert sich das Gefühl? Ich meine, so das Element Luft, hast du das, nimmst du das mittlerweile anders wahr?
Das kommt ein bisschen auf den Sprung drauf an. Also ich glaube, man nimmt es definitiv anders wahr, weil man einfach mehr Skills hat, man weiß, was auf einen zukommt und solche Sachen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einem Training sind mit dem Team und wir machen da gewisse Choreografien oder trainieren irgendeine neue Formation oder sowas, dann ist es halt gar nicht so der Adrenalinkick, sondern einfach nur die Perfektion, dass man es halt so gut wie möglich machen will. Und im Vergleich zu einem Eventsprung, wie ein Showsprung oder sowas, wo zigtausend Leute unten stehen, da geht man die Pumpen. Also das ist ja sehr intensiv nur immer und ich glaube nicht, dass das irgendwann aufhört.
Weil
oder
du Lampenfieber hast.
Ja, vielleicht Lampenfieber oder keine Ahnung, eben, man will es halt gut machen, weil man will ja den Sport dem Publikum quasi näher bringen und in bestmöglicher Ausführung präsentieren, so. Genau. Und Interviews machen wir auch fertig.
Okay, das merkt man aber ganz gar nicht.
Okay, cool.
Ich denke mir nämlich so, kannst du dich an deinen ersten Sprung erinnern? War das für dich so ein einschneidendes Lebensereignis?
Der erste Sprung war, am ersten Sprung kann ich mich nicht erinnern. Das war einfach ein Overload. Also man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, man hat ja keine Ahnung, weil man springt nicht so oft aus Fliegern, also so. Und es ist eigentlich dann immer mehr geworden, so ab dem zweiten Sprung, dritten Sprung, vierten Sprung, man ist immer nervöser, weil man einfach mehr weiß, was auf einen zukommt und so. Von dem her, erster Sprung, keine Ahnung. Er war sicher voll arg, aber ich weiß nicht mehr, was war.
Ich kenne das. Als ich die Ausbildung gemacht habe, waren die ersten 5 Blackouts.
Ja, ja, ja. Es ist krass, oder?
Heftig.
Ja. Und dann ist irgendwie, also Angst spielt immer eine Rolle, weil man halt auch fokussiert ist und das Ganze, aber das geht dann irgendwann einmal weg und bewegt sich in Richtung Vorfreude und einfach Spaß an der Sache.
Hast du irgendein Ritual, das du vor einem Sprung machst oder, weil du musst ja enorm fokussiert sein und das muss wirklich alles sitzen, dass da ja nicht schief geht.
Ja, also Ritual in dem Sinne jetzt nicht so wie der Goldberger rotzt und das und am Ohrlapperl zieht oder wie die Skispringer oder sowas habe ich nicht, aber man checkt halt sein Equipment, man checkt seine Sachen, man schaut, dass alles passt, man beobachtet die Windverhältnisse, ich rede jetzt vom Bassspringen, sage ich mal. Man ist halt sehr, sehr fokussiert. Ich habe da mal eine lustige Geschichte mit so einem Arzt gemacht, der hat mich komplett verkabelt und eben so Atmung und Herzrhythmus und alles gemessen und das war super spannend, weil bei der Vorbereitung war quasi die Maschinerie ist voll gelaufen und von dem Zeitpunkt an, wo ich quasi an die Kante gegangen bin, wo ich mir am Felsen gestellt habe, war einfach alles so komplett ruhig, wenig Atemzüge, total ruhiger Puls, alles sehr kalm. Und das hat sich dann auch durch den ganzen Flug gezogen. Also auch Absprung und an der Wand entlang fliegen, durch die Bäume durchfliegen, keine Ahnung. Das war total ruhige Atmung und sehr, sehr relaxed das Ganze. Und die Maschinerie ist eigentlich erst wieder losgegangen, sobald der Fallschirm offen war. Das ist super interessant gewesen. Ich habe nicht geglaubt, dass es so ist, aber ja, es war so.
Also es ist wie meditieren quasi.
Ja, es streut schon eine Ruhe aus. Es schaut zwar nicht so aus, aber es ist schon sehr, sehr beruhigend, sage ich mal. Beruhigend ist ein bisschen übertrieben, aber man ist halt einfach so in der Materie und so auf die Sache konzentriert, was man macht, dass es, glaube ich, einen Körper einfach ein bisschen runterholt.
War das eine riesen Überwindung oder war das eh klar, dass man vom Fallschirmspringen zum Wingsuiten geht? War das eine Veränderung bei dir?
Fallschirmspringen und Wingsuiten ist ja eigentlich kein Unterschied. Also wenn ich jetzt mit einer Wingsuit aus dem Flieger oder aus dem Hubschrauber springe, ist ja das auch Fallschirmspringen. Der Schritt zum Base springen, also Base ist, wenn du jetzt von einem fixen Objekt springst, egal ob das ein Gebäude ist, ob das eine Brücke ist, Felsen, whatever. Der Schritt war, am Anfang habe ich den nicht so im Fokus gehabt. Also ich habe jetzt nicht zum Fallschirmspringen angefangen, weil ich gesagt habe, nein, ich will nur Base springen, ich will nur Fallschirmspringen anfangen, dass ich mich dann irgendwann einmal vom Berg runterschmeißen kann. Das war gar nicht der Fall. Es ist irgendwie mit der Zeit dann so gekommen, dass ich halt immer mehr drüber nachgedacht habe und ich habe mir echt lang Zeit lassen eigentlich, bevor ich zum Basen angefangen habe. Und habe, wo ich angefangen habe, glaube ich so um die 2000 Sprünge gehabt. Und mit der Zeit bin ich draufgekommen, dass das für mich eigentlich, das war so der natürliche Fortschritt in dem Ganzen, oder was der Sport für mich bedeutet. Weil irgendwie das Wingsuit-Base-Springen, wenn du komplett unabhängig bist und quasi nur deinen Fallschirm hast, dein Wingsuit hast und auf den Berg raufgehst und runterspringst, du brauchst keinen Flieger, du brauchst nichts anderes, oder? Das ist sehr minimalistisch eigentlich, das Ganze. Und das ist für mich so quasi Next Step gewesen in dem ganzen Bild, was ich von dem Sport gehabt habe. Und ja, genau, und das ist nur immer und das taugt mir extrem.
Hat sich da was bei dir verändert dann auch, als du das erste Mal wirklich gebasejumped bist und man hört ja, da wie das Zitat von Leonardo da Vinci, dieses Blutlecken, immer wieder den gleichen Adrenalinspiegel haben wollen?
Es hat sich definitiv was verändert, aber es hat sich eher in die Richtung verändert, dass mich im Allgemeinen, also in meinem normalen Leben einfach alles ein bisschen relativiert hat. Also es haben mich nicht so viele Sachen nicht mehr gestresst oder so. Es war nicht alles irgendwie, manche Leute werden nervös, wenn es irgendwie, keine Ahnung, das nicht so läuft, wie man sich's vorstellt oder so. Und das habe ich schon gemerkt. Ich bin um einiges ruhiger geworden, weil irgendwie, keine Ahnung, es hat einfach einen Einfluss gehabt, das Ganze auf mich.
Weil es ja wie Meditation ist quasi.
Weil es wieder wie Meditation ist, ja.
Wenn du so auf dein Leben schaust, ist dann der Sport der bei dir am meisten geprägt hat? Ereignisse?
Das Wingsuit-Springen.
Ja, allgemein, sodass du dich entschieden hast, diese Leidenschaft, diesen Sport zu deinem Beruf zu machen. Das ist ja ein Riesenschritt.
Es war für mich nicht irgendwie so, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, so, okay, und jetzt mache ich das so. Jetzt mache ich das so und so und so. Das war irgendwie, also ich habe das nicht erzwungen in dem Sinn. Ich habe natürlich trainiert auf was, weil ich einfach gut sein wollte in was. Aber jetzt nie, dass ich, okay, in 2 Jahren will ich das professionell machen. Das ist irgendwie so mitgeschwommen, oder? Und halt auch Glück gehabt. Und von dem her war es nicht, dass ich da jetzt einen Zeitplan gehabt habe, wie ich das jetzt angehe, dass ich irgendwann einmal nur mehr das mache.
Also Urvertrauen auch gehabt.
Wahrscheinlich, ja.
Was war aber denn dann so der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt verändert sich was bei mir? Außer dem Basejumpen. Ich glaube, das hat ja auch schon viel mit dir gemacht.
Ja, also generell, es hat sich von dem Zeitpunkt an alles verändert, wo ich zum Fallschirmspringen angefangen habe eigentlich. Ich glaube, wenn du was hast, wo du so viel Fokus einsetzt und einfach nur mehr dein ganzes Leben auf das ausrichtest, dann ist klar, dass sich das restliche Leben verändert. Weil wenn du dann auf einmal jedes Wochenende unterwegs bist, nur am Springen bist, dann das Erste, was passiert ist, dass der Freundeskreis sich verändert, dass du quasi nicht mehr zu Hause bist, dass du quasi so soziales Leben verschiebt sich halt komplett und das zieht sich halt auch durch den Rest deiner sportlichen Karriere so ein bisschen durch. Und von dem her es verändert sich ständig alles eigentlich so. Aber in einem guten Ding, also in einer guten Ansichtsweise, weil Veränderung ja generell nichts Schlechtes ist. Ne?
Das stimmt. Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, manche Leute können damit gar nicht umgehen, mit dieser Angst oder mit diesem Risiko, das du eingehst, die dann gesagt haben, Marco, ich muss mich von dir distanzieren, weil mir das zu sehr zu schaffen macht?
Na, das eigentlich nicht. Also das habe ich nie so erfahren. Es war am Anfang so, wo ich dann quasi in die Richtung Professionalität gegangen bin oder wo ich nur mehr das gemacht habe, hat man ein bisschen so gemerkt, dass von gewissen Seiten irgendwie der Neid und so eingewirkt hat. Aber jetzt so, dass mir irgendwer das ausreden wollte oder sich distanziert hat, das hat es nicht gegeben, weil, wie ich gesagt habe, das geht ja, das Leben geht ja dann in die Richtung, oder der Lifestyle, wie die Leute heutzutage sagen, geht ja dann in die Richtung vom Sport, oder es richtet sich ja alles auf das aus. Und man hat halt dann auch viel mehr mit Menschen zu tun, die was halt auch so einen Weg gehen, oder sei das jetzt in dem Sport oder in einem anderen Sport, von dem her, die wissen ja, wie es angeht, oder die wissen ja, wie die Herangehensweise ist bei so einer Sache. Und von dem her habe ich eigentlich nur mehr Leute kennengelernt, die was denselben Vibe haben und interessant sind und eigentlich das Ganze befürworten.
Und deine Eltern haben dich auch immer unterstützt, wahrscheinlich, oder? Wenn dein Vater dich am Flugplatz großgezogen hat, quasi?
Komplett, komplett. Also, wo ich zum Beispringen angefangen habe, das habe ich mal nicht kommuniziert. So, da bin ich dann eigentlich vom Kurs nach Hause gekommen und habe der Mama dann quasi das Video gezeigt, und dem Papa hat es halt voll getaugt, und die Mama war halt so, was, und na, und willst du es wirklich machen und so, und aber die waren immer, sind immer hinter mir gestanden. Die einzige Regel, was es gegeben hat, wo ich falsch gesprungen bin und mein Dad auch noch gesprungen ist, war, die Mama hat gesagt, wir dürfen nicht gemeinsam im Flieger sitzen. Und das war aber egal, ob das jetzt ein Europacup war oder ob das irgendein kleinerer Bewerb war. Die Mom ist zum Veranstalter gegangen. So, das passiert nicht. Ja, das war das Einzige.
Finde ich gut. Eine
Finde ich auch
klare
gut.
Ansage.
Klare Ansage von der Mutti.
Bist du aktuell mehr beim Fallschirmspringen oder beim Basejumpen? Was ist denn so momentan auf eurem Programm?
Bei uns ist eigentlich immer alles am Programm. Weil, also Beispringen, ich finde es nicht gut, wenn man jetzt nur das macht. Also Fallschirmspringen ist ein großer Part, dass man Beispringen safe machen kann. Weil das ist einfach das beste Training dafür, sage ich mal. Wenn du die ganze Zeit in der Materie bist und dann halt quasi aus dem Flieger springst und das die ganze Zeit übst und einfach dich immer damit beschäftigst, dann kannst du das Risiko am Berg so gut wie es geht minimieren. Super wichtig.
Und du bist braun gebrannt, für die, die dich gerade nicht sehen. Wo kommst du denn gerade her? Wo warst du denn gerade?
Ich war gerade mit meinen Teamkollegen, mit Marco Fürst, in Sri Lanka. Wir haben ein Projekt dort gehabt. Das kann ich aber jetzt noch nicht so erzählen, weil das kommt erst im Mai dann raus. Wir haben zwar richtig coole Wochen gehabt, war spannend.
Also mit Base und mit Fallschirmspringen?
Nur Base.
Nur Base
Nur Base,
diesmal.
ja. In Sri Lanka ist Fallschirmspringen jetzt nicht so populär. Bis aufs Militär springt da eigentlich keiner. Und ja, das war cool. Also heuer war ja generell schon ein ziemlich intensives Jahr, trotz Covid. Wir haben Anfang Jänner in Kitzbühel eine recht eine coole Geschichte gemacht. Also wir haben mit der Track-Preview von der Streif gemacht. Das war
Erste Mal über die Mausefalle geflogen
genau
quasi.
Mausefalle, Hausbergkante und so und Steilhang, und sind einige Parts, was man recht gut mit der Wingsuit fliegen kann. Nicht alles, aber war lässig. Und dann waren wir, was war noch? Dann waren wir 3 Wochen in Brasilien als Teamtraining, weil wir im Winter gehen wir meistens irgendwo hin, wo es warm ist, weil in Mitteleuropa trainieren ist bei Minusgraden eher ein bisschen mühsam.
In Skijacken.
Ja, genau. Michelin-Mantel mäßig. Und genau, also von dem her war das ja echt top. Bis jetzt, ja.
Wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Wenn du jetzt sagst, du willst die Streif abfliegen, dann musst du ja davor auch genau schauen, wie viel Höhe du wie, wo, wann hast. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist im Endeffekt die Herangehensweise wie bei jedem neuen Sprung, sage ich jetzt einmal, wenn du jetzt vom Berg springst und da ist noch nie wer runtergesprungen bei dem Spot, dann musst du mal mit den Daten ein bisschen auseinandersetzen. Das heißt, ganz grob jetzt einmal Google Earth nehmen, okay, da ist der Absprungpunkt, da ist die Lande, geht sich das von dem Winkel her schon mal aus. Dann misst du quasi das Cliff aus mit einem Laser. Wir haben da so einen Laser, wo du quasi den Winkel ermessen kannst und dass du halt quasi so safe wie möglich den ersten Sprung absolvieren kannst. Genauso ist es bei der Streiffahrt gewesen. Wir haben halt einmal geschaut, was für Parts den Winkel hätten, ob wir da nochmal Höhe gewinnen können mit der Wingsuit, dass wir den Fallschirm sicher öffnen können. Und dann haben wir uns die Parts eben rausgeschrieben, wir haben uns das alles nochmal ausgerechnet und haben dann angefangen, letztes Jahr schon mit Testsprünge, wo du dann quasi rantastest an die perfekte Linie, sage ich mal, oder an die Linie, die was du gern fliegen würdest. Genau, und dann ist eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass das ganz gut geht. Also Mausefalle und Steilhang, und dann haben wir ein paar Testsprünge gemacht, so dass wir gesagt haben, okay, das ist machbar. Und dann haben wir im Jänner haben wir das dann quasi umgesetzt, trotz, was war's, minus 17 Grad am Boden.
Minus 17 Grad und keine Zuschauer, deswegen war
und
das ja perfekt eigentlich für das
voll.
Event. Wenn du jetzt auf die 13 Jahre Red Bull Skydive Team zurückschaust, gab es da ein Projekt, was dir besonders am Herzen liegt oder was dich im Leben weitergebracht hat?
Boah, da waren viele. Es waren extrem viele Projekte, weil jetzt jede Geschichte irgendwie was Eigenes hat und so, aber ich glaube, Megaswing war so eins der von meinen Favorites. Wir haben ja da eine riesen Schaukel gebaut zwischen zwei Heißluftballonen. Das war von Anfang an eigentlich extrem cool, also von den Testsprüngen her und dann von der Produktion selber und die Teamzusammengehörigkeit und so und das ganze Produzieren und das drüber Gedanken machen und so, das war im Großen und Ganzen eigentlich sicher eins und meine Top 3. Und ja, es passiert eigentlich jedes Jahr was. Also das reißt nicht ab.
Gab es da mal ein Jahr, wo du dir Sorgen gemacht hast, dass der Sport, weil man hört natürlich auch immer wieder über gefährliche Risiken und Todesfälle auch vor allem. Und dann gerät der Sport natürlich auch in Kritik. Hast du dir da mal Gedanken gemacht, dass du das nicht mehr ausüben kannst?
Na, also das, dass ich das jetzt irgendwie aufhören würde oder so oder aufhören möchte, das war eigentlich nie der Fall. Ich habe natürlich immer ein, zwei Jahre gehabt oder nicht einmal zwei, eine Saison gehabt, wo ich mir ein bisschen mehr zurückgenommen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss ein bisschen das Ganze überdenken oder halt habe mich halt jetzt nicht so hundertprozentig gefühlt, weil halt, jetzt springe ich seit 2001, also 20 Jahre, ist okay, wenn eine Saison einmal ein bisschen auf Low Speed läuft. Aber jetzt so, dass ich aufhöre wegen Sachen, wo Leuten was passiert ist oder springen was passiert ist, das wird, glaube ich, nicht passieren. Es ist ja meistens so, dass quasi die Unfälle was passieren, die natürlich kann man dann drüber nachdenken und man weiß dann meistens auch, warum die passieren. Aber von dem her ist halt noch viel wichtiger für mich, dass ich halt die ganze Zeit am Springen bin, weil durch das Training und die dauerhafte, das Ganze in der Materie sein die ganze Zeit, das hilft halt voll viel. Indem, dass ich so Risiko oder mit wenig Risiko betreiben kann.
Wie geht man denn mit so Todesfällen um? Weil letzten Endes ist es ja immer so ein bisschen dieses an der Kante stehen. Und dann bekommt man das mit im Umkreis. Muss man das abblocken? Kann man das zulassen?
Abblocken, glaube ich, ist keine gute Idee, weil dann lernt man nicht aus Fehlern von anderen. So, also ich beschäftige mich schon damit, aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie down macht oder irgendwie komplett zerstört und ich dann zwei Monate nicht springe oder so. Wobei ich muss sagen, es ist noch nie wem was passiert, der was super, super, super eng bei mir war. Das letzte Mal, glaube ich, wo es echt ein bisschen hart war, wo es ein Hannes, ein Ach eben erwischt hat. Das ist mir schon ein bisschen nachgegangen und ich meine, das war aber eine andere Geschichte. Hubschrauberfliegen, ich tue nicht Hubschrauberfliegen. Aber eben, es kann ja immer irgendwo was passieren und von dem her, die Menschen, die was das ausüben, die wissen auch, warum sie es ausüben und ich glaube, da beschäftigt sich jeder selber mit dem Thema im Vorhinein.
Ich finde es nur sehr spannend, weil ich glaube, dass so, man stellt sich das immer vor, so Sportlerpersönlichkeiten, die eine extreme Sportart ausüben, so wie du, haben die einen anderen Bezug zum Tod als normale Menschen, die 9-to-5, ich weiß nicht, in ihrem Büro sitzen und da diese Extreme gar nicht ausloten.
Das ist immer ein total schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass ich eine andere Einstellung zum Tod habe. Ich glaube, ich habe maximal eine andere Einstellung zum Leben. So, also ich glaube, man geht halt das Ganze anders an, wenn man sich mehr in Situationen befindet oder bewegt, die was jetzt nicht normal sind, sage ich mal. Also es ist ja nicht in der Natur vom Menschen, dass er jetzt von einer Klippe springt oder aus einem funktionierenden Flugzeug springt. Ich denke jetzt nicht nur zu viel über den Tod nach. Ich denke einfach nur über das nach, wie sehr, dass man der Sport taugt und wie gern das ihn ausübt und Also wenn man was macht, was einen Spaß macht, ne, dann macht man sich nicht verrückt und denkt jetzt nicht über irgendwelche negativen Sachen nach. Also sagen wir mal so, wenn ich irgendwo oben stehe und habe ein ungutes Gefühl, weil es mir, keine Ahnung, weil ich mir denke, ah na, ah, irgendwie, ah, na, das passt nicht, irgendwas passt nicht, sei es jetzt nur im Kopf, dann springe ich ja nicht. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, dass man das macht, weil viele Leute vertrauen dann nicht auf ihr Bauchgefühl und springen dann trotzdem und dann passieren halt auch Sachen.
Das heißt immer, man kann aus Fehlern lernen. Aber gibt's Fehler im Fallschirmspringen, wo du was lernen kannst draus?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es gibt ja, wie soll ich sagen, es gibt Umfälle, wo Springer in Bedingungen springen, die was nicht okay sind. Sei es jetzt Fallschirm oder Base, und dann im Nachhinein, wann was passiert ist, und man schaut sich das an und dann sagt jeder, ja, eh klar, da war ja keiner gesprungen. Und man muss einfach nur so viel auf sich hören, glaube ich, dass man dann auch Nein sagt. Also Nein sagen ist, glaube ich, das Allerschwierigste in gewissen Sportarten, die was halt eher gefährlich sind oder risikoreich sind. Und genau das ist, glaube ich, der größte Punkt, wo Sachen passieren, weil die Menschen nicht zu sich ehrlich sein können und irgendwas erzwingen wollen.
Das kann man eigentlich schön aufs echte Leben auch projizieren, dieses Nein sagen können.
Es ist überall so. Ja. Für mich, also mir, ich finde es eigentlich, es passiert nicht super oft, aber wenn Anfang der Saison ist, quasi Base-Saison in Europa, dann finde ich es eigentlich immer ganz cool, wenn ich am Anfang am Berg oben stehe und einfach wieder runtergehe, weil ich mir denke, irgendwas, es passt nicht so. Und das ist voll wichtig, weil dann weiß ich jetzt mal, dass ich das noch kann, dass ich den Nein sagen kann. So.
Man muss auch kreativ sein, habe ich das Gefühl, in deinem Beruf. Man muss sich immer wieder was Neues ausdenken, immer wieder neue Ideen haben. Wo holst du deine Kreativität her oder wo schöpfst du Ideen?
Boah, so kreativ, ja. Ich weiß nicht, ob ich so kreativ bin, aber man will halt immer wieder was Neues machen. Also es ist halt oft so, dass man mit Freunden zusammensitzt und sei es jetzt, die kommen von anderen Sportarten, die haben Ideen und dann denkt man sich, ah, okay, das könnte man aber so machen und so. Es kommen immer neue Sachen her.
Hast du da, kann man sich das vorstellen, das kleines Büchlein, wo du dann zum Beispiel die Swing-Idee, die ist ja genial, aus einem Heißluftballon zu schaukeln, ja, so ein Riesenspielplatz. Malst du dir Ideen auf? Wie gehst du mit so Sachen um?
Ja, natürlich. Also wenn du das kommunizieren willst und halt andere Leute begeistern willst für eine Idee, dann musst du ein bisschen zum Kritzeln anfangen. Aber ich habe jetzt nicht so mein schwarzes Buch, wo alle Ideen drinnen stehen. Das ist eigentlich in der heutigen Zeit ist so, dass wenn ich mal was denke, okay, das Erste ist eigentlich, ich rufe von Marco an und dann reden wir drüber und dann ist der Ball schon am Laufen.
Wie unromantisch.
Ja, total. Ich alter Romantiker.
Du malst Ideen.
Ja, voll. Aber ich glaube eben durch das, wenn man halt viel die Sachen macht, was an taugen, dann kommen immer wieder Ideen. Durch das auch, dass sie halt die ganze Entwicklung von den Wingsuits, von den Schirmen und so, das geht ja die ganze Zeit eher nach oben. Und halt der eigene Skill auch wächst auch und durch das entstehen halt dann für Ideen. Wir sind ja eher alles kleine Kinder, die was spielen wollen.
Wenn wir so zurückschauen, haben wir, weil bei uns geht es ja um Ereignisse, die dich geprägt haben, würde ich jetzt sagen, es ist tatsächlich dieser Schritt zum Basejumpen gewesen?
Definitiv. Also der hat auf alle Fälle was mit mir gemacht. So, ich weiß es nicht genau und wenn es nur die Weltansicht war, aber der hat mir auf alle Fälle geprägt, ja.
Dann haben wir, ich glaube, dieses tatsächlich das hauptberuflich seine Leidenschaft ausleben, also 2008 dieser Schritt in das ist jetzt mein Leben. Mhm. Was ist denn noch, wenn du jetzt zurückschaust, dass alle guten Dinge sind drei. Was hat dich geprägt?
Ich glaube, dass ein schneidender Punkt war, ich weiß gar nicht mehr, in was für ein Jahr das war, aber da war in Spanien, bin ich von so einem Gebäude gesprungen, in Benidorm, und habe mir einen Fuß gebrochen. und war dann quasi mal ein halbes Jahr außer Gefecht und das hat mich auch ein bisschen geprägt, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir nie was gebrochen gehabt oder nicht verletzt und nix und ich habe eigentlich geglaubt, ich bin unzerstörbar. Das hat mir gezeigt, dass es nicht so ist und das war glaube ich auch ganz wichtig, was die Zukunft angeht, beziehungsweise die Jahre, was danach kommen sind und noch kommen werden.
So die Zeit mit sich selber, die Ruhe und dass man nichts machen kann oder dieses, da gehört, man muss schon mehr aufpassen.
Genauso das, dass man halt nicht unzerstörbar ist. Ich glaube, der Fakt, der hat schon einmal ja was mit mir gemacht. Das war ein guter Klopfer, sagen wir mal so. Genau, erster Sprung vom Gebäude, also dort in der Location und dann brichst du einen Haxen und eh nicht tragisch, aber halt doch, dass du halt nicht weiterspringen darfst und kannst.
Beim Landen ist das
Genau,
passiert.
beim Landen ist das passiert. Voll einfach blöd in der Poollandschaft eindetoniert.
Hupsi.
Aber das Gute war, es war Beginn von der Fußball-WM. Das war der erste Abend vom ersten Spiel. Ich habe die ganze WM
Wahrscheinlich die WM, wo
durchgeschaut.
Deutschland
Gibson,
Weltmeister wurde.
ich weiß nicht mehr.
Da hast du dich natürlich riesig gefreut, oder?
Total.
Ja, ist
Ja.
es wirklich so, dass Landung und Start das Schwierigste sind bei dem Sport?
Sagen wir mal so. Im ganzen Fallschirmsport, sei es jetzt Beispringen und Fallschirm, wenn du das zusammennimmst, ist auf jeden Fall die meisten Unfälle passieren beim Landen. Also speziell jetzt in der Disziplin mit High-Speed-Schirmen, wo du halt mit 100 km/h plus aus dem letzten Turn rauskommst und auf den Boden zu nagelst. Und da passieren, glaube ich, die meisten Sachen, ja.
Wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anschaut, also nicht nur des Sports, sondern unserer Gesellschaft, geht es ja immer so höher, weiter, schneller. Wir müssen was Neues erfinden. Merkst du das auch im Fallschirmsport?
Nimmer so. Also ich bin ein bisschen weg von dem Hardcore-Stuff kommen eigentlich. Ich fliege natürlich nur meine Lines, die was ich gern fliege oder springe gern von den Bergen, was für Außenstehende vielleicht ein bisschen Hardcore wirken, aber es ist im Endeffekt nicht so. Ich glaube, es geht mehr in Richtung Sport mit Kunst kombinieren. Es geht wieder mehr um die Person, die was das ausübt und so. Und natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt in einer anderen Position ist, beziehungsweise wenn man jetzt ein junger Sportler ist, der was in den Sport reinkommen ist, die pushen natürlich mehr, sage ich mal, oder glauben, dass sie es müssen. Aber das ist halt eigentlich nicht gut, weil das im Beispringen oder in einem Sport, wo es halt relativ schnell schief gehen kann, ist das fehl am Platz, sage ich mal. Und ja, also ich bin nicht so, dass es jetzt, weil beim Wingsuit-Beispringen, ich habe es dir vorher schon gesagt, ist halt so, wenn ich jetzt noch was Schlimmeres machen will oder noch Extremeres machen will, dann muss ich einfach gegen die Hausmauer fliegen. Aber das macht man ja nicht, weil man will weiter springen, so. Ja. Genau, von dem her habe ich sowas eigentlich nicht im Fokus, dass es jetzt noch ärger wird oder noch extremer.
Ich stelle mir das jetzt auch in der Zeit gerade schwer für euch vor, mit Corona-Situation und keine Events. Was macht das mit euch als Team?
Also, es ist ein bisschen schwierig, weil wir halt oft nicht so viel trainieren können, wie wir gern wollen würden. Es ist halt gerade eher so, dass der Max, der Manu, der ist jetzt in Mexiko zurzeit und der Marco und ich waren eben gerade in Sri Lanka, der Felix ist viel in der Schweiz. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir halt 24/7 zusammenhängen, weil sich halt jeder ein bisschen so seinen Weg suchen muss, eben durch die Situation, weil keine Events, weil die ganzen Events und unser. Wir schauen, dass wir einmal im Monat ein Teamtraining machen für eine Woche. Das, was aber auch nicht möglich ist gerade. Durch das separiert es ein bisschen, weil das waren die Ereignisse, die was uns halt immer zusammenhalten. Aber es ist jetzt, es geht mehr in die Richtung von Content produzieren eigentlich. Wir haben jetzt echt heuer, wie gesagt, war schon ein ziemlich intensives Jahr eigentlich mit Kitzbühel und Brasilien. Wir haben das Teamtraining dann in Brasilien gemacht und jetzt Sri Lanka. Aber die Events gehen uns heute echt extrem ab. Also das ist schon ein bisschen ein Schuss ins Knie, so was unseren Job angeht, weil also Events und Showsprünge sind halt ein großer Part davon. Das andere ist, ich habe letztes Jahr extrem viel Zeit in die Berg verbracht, für neue Sprünge gemacht und so. Das war eigentlich ganz ganz fein.
Man entwickelt sich immer irgendwo weiter. Aber wie ist es, wenn man sich dann so lange nicht sieht? Man muss sich ja echt gut vertrauen auch, dass man aufeinander hört, die richtige Kommunikation in der Luft hat. Und du hast ja immer wieder gesagt, man muss springen, 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 um am Ball zu bleiben. Muss man da auch wieder dann von Null anfangen oder kann sowas verloren gehen?
Ich glaube, wenn man so viel miteinander gesprungen ist und so viel Zeit miteinander verbracht hat und man weiß, auf was für ein Skill-Level seine Teamkameraden sind, dann ist es nicht so tragisch, sage ich mal, wenn man sich jetzt einmal einen Monat nicht in der Luft trifft. Und das groovt sich eigentlich relativ schnell wieder ein und von dem her ist es nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt mit wem springe, mit dem ich noch nie gesprungen bin oder so. Also da passt die Kommunikation eigentlich relativ zügig. Ja.
Kann man sich das vorstellen wie ein Ehepaar, weil man muss sich ja schon vertrauen irgendwie. Das ist ja wie beim Volleyball, bei so einem Doppel, wo man sich blind vertraut und nur kleine Zeichen gibt.
Ja, also wie ein Ehepaar würde ich es jetzt nicht sagen, aber also es ist schon.
Aber fast.
Es ist schon, aber fast, wenn du so willst. Aber es ist schon eher, es spielt sich auch viel in Mimik ab. Also so, wenn man jetzt rausgeht, man versteht sich halt einfach, man sieht, wo der jetzt hinschaut, was für Körperbewegungen man macht und so. Und es geht eigentlich relativ zügig, dass man weiß, um was geht, ohne dass man jetzt miteinander redet. Natürlich macht man einen Sprungplan, aber beside auf den Sprungplan, schön gesagt, ist es die Kommunikation eigentlich immer da.
Kommunikation, das A und O. Schon wieder was gelernt, sehr schön. Und abschließend, wo geht's jetzt für dich hin? Worauf freust du dich in diesem Jahr oder worauf können sich unsere Zuhörer dieses Jahr noch freuen von dir?
Es ist einiges in der Pipeline eigentlich. Jetzt im Mai, 1. Mai, kommt das Projekt von Sri Lanka raus, was richtig, richtig cool war. Und wir haben im April noch ein Projekt am Laufen in Österreich. Ich hoffe, dass das umsetzbar ist, eben mit der ganzen Covid-Situation. Das wird, glaube ich, auch richtig fett, wo wir zwei Sportarten kombinieren. Und auf das freue ich mich schon volle. Und dann hoffe ich eigentlich, dass der Wahnsinn mal ein Ende nimmt und wir wieder normal weiter trainieren können. Und genau.
Und man euch dann auf Event sieht.
Genau.
Sehr cool. Ja, wir werden euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Aber bevor ich dich gehen lasse, lieber Marco, kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsspiel, nämlich Lüge oder Wahrheit.
Ich bin kein guter Geschichtenerzähler, ich sag's gleich.
Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe tatsächlich immer falsch gelegen, bis auf ein einziges Mal. Und da lag es auch nur daran, weil ich gemerkt habe, dass Tobi, Moderator-Checker Tobi Kinderfernsehen, nicht lügen konnte. Deswegen konnte ich es mir herleiten.
Ja.
Deswegen schauen wir mal, wie gut du bist. Bist du bereit?
Okay, also.
Das war eine Lüge.
Sorry. Ja, genau. Das ist stark, stark. Okay, die erste haben wir schon mal. Na, eine Geschichte, was ich vorher nicht erzählt habe, war, ich bin ja mit meinem Dad dann auch relativ viel gesprungen und ich glaube, es war so vor 12 Jahren oder so, da haben wir dann ein Nationals in Österreich gehabt eben und sind gemeinsam im Team gesprungen. Und es war echt, war richtig cool, wir haben lustige Truppen beieinander gehabt und sind dann im Endeffekt auch Meister geworden im Team gemeinsam. Das war ziemlich fetzig, das hat uns alle gut taugt.
Junior und Senior Waltenspiel.
Exactly.
Okay, ich glaube die Story hinkt ein bisschen, weil da war ja noch die Mom, die gesagt hat, ihr dürft nicht zu zweit in ein Gefährt, in ein Flugzeug, wie hättet ihr denn zusammen rausspringen können? Okay, ich bin gespannt, was die nächste Story ist.
Die nächste Story ist folgende. Und zwar, ich habe irgendwann mit 18 zum Tätowieren angefangen oder mit Tätowieren lassen angefangen und war dann eigentlich immer beim gleichen Tattoo-Artist, also bei der Eva Schatz und beim Sebi, bei ihrem Freund, beim Mint Club Tattoo-Atelier. Und wenn ich jetzt richtig rechnet habe, ich glaube, ich habe jetzt schon über 26 Tattoos.
Am ganzen Körper. Okay, das kann aber stimmen. Ich kenne dich jetzt auch eigentlich immer nur tätowiert. Hast du ein Lieblingstattoo? Kann man das sagen überhaupt?
Nein, das kann man nicht sagen.
Nee, gell? An jedem hängt irgendwas anderes.
Die passen alle.
Das ist gut.
Ja, zum Glück. Okay. Noch immer.
Ja, das ist ja eigentlich auch, ist 26 viel? Ja, schon eigentlich, ne?
Ja, ich glaube, also schon eher. Also es kommt immer auf die Größe drauf an, aber.
Du bist halt so Brust, so. Arme und Bein kenne ich an dir.
Genau.
Ah, okay, das ja. Okay, gut.
Mhm. Die dritte Story Ich habe einmal, da sind wir noch, da wollten wir noch Mostar fliegen, der Marco und ich, und haben noch einen Showsprung gehabt beim Beachvolleyball, bei der Beachvolleyball-Staatsmeisterschaft. Und haben eben, das war ein Nachtsprung mitten in der Nacht, und wir hätten am nächsten Tag dann nach Wien fahren müssen mit dem Auto, dass wir den Flieger erwischen. Dann waren wir nach Sarajevo geflogen und dann nochmal mit dem Auto von Sarajevo wieder nach Mostar, nochmal 4 Stunden mit dem Auto oder so. Und dann haben wir einen guten Bekannten bei der Staatsmeisterschaft getroffen, oder? Und er hat gesagt, hey, wir sind auch unten und so, und sie fliegen selber ab, ob wir mitfliegen wollen. Und dann so, yes, Jackpot. Was, die ganze Journey einfach cancelled gewesen. Wir sind direkt von Salzburg nach Mostar geflogen und haben dann unsere Show dort abgewickelt und sind am nächsten Tag wieder heimgefahren.
Mit einer Cessna oder wie seid ihr geflogen?
Nein, das war ein bisschen was Größeres. Also es war ein Jet.
Ein Jet sogar. Okay. Und der ist auch wieder mit euch zurückgeflogen.
Ja, genau, der hat uns wieder direkt dann nach Salzburg gebracht. Super nice gewesen. Das
Okay.
war ziemlich flashig.
Jetzt bin ich dran. Okay, also ich glaube, die Tattoo-Geschichte stimmt auf jeden Fall. Also weil 26.
Möp. Nein, sind's nicht.
Was? Du lest
Nein,
es gleich auf.
es sind auf alle Fälle weniger, ja. Ich habe es leider auflösen müssen, weil das war das Erste, was du gesagt hast.
Wie viel hast du dann? Wie
Ich
viel?
glaube, es sind 18 oder so jetzt.
Das
Ja,
gibt's nicht. Okay,
leider.
ich habe zu
Und
schnell
die
geschossen.
Story mit dem Dad, das war, also die Mom hat halt am Anfang immer gesagt, das waren so die ersten paar Jahre, wo es gesagt hat, hey, ihr zwei steigt nicht gemeinsam miteinander in den Flieger.
Und dann durftet ihr aber.
Und dann war es okay.
Und habt den Titel geholt
Und
zusammen.
haben wir nur einen Titel
Oh, wie
gemeinsam geholt.
schön. Das ist cool.
Ja, das war cool. Voll.
Okay, das ist traurig. Ich habe schon wieder versagt. Na
Aber das ist
gut.
dann noch nicht so oft passiert, habe ich gehört. Erst einmal, oder was? Dass du
Was?
falsch gelegen bist.
Nein, ich habe immer falsch gelegen.
Ah, du
Einmal
bist
habe ich richtig
immer.
gelegen.
Shit.
Und ich wollte heute meinen Schnitt verbessern. Oh, schade.
Ah,
Okay.
das tut mir leid.
Ja,
Das
gut.
habe ich falsch verstanden, sonst hätten wir es anders gemacht.
Na gut, ich mache jetzt, ich zähle jetzt immer mit, wenn ich Leute sehe mit Tattoos. Das passiert mir nicht mehr.
Super.
Danke, danke für
Genau.
deine Zeit
Ja, sehr
und
gerne. Danke dir.
vielen lieben Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wir verlinken euch ein paar spannende Videos von Marco und freuen uns, wenn wir es nächste Woche wiederhören.